Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auf den Predigtext hören. Er steht in Lukas Evangelium 9, Vers 51 bis 62. Lukas 9, 51 bis 62. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinem Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Im heutigen Predigtext kommen wir an einem Wendepunkt im Leben oder im Dienst Jesu. Und das wird fast wörtlich ausgedrückt im ersten Vers hier, im Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete oder nach Jerusalem wendete, um dorthin zu gehen. Also hier liegt der Schwerpunkt darauf: Jesus wendete sich nach Jerusalem. Und an diesem Wendepunkt wird besonders deutlich gemacht, um was es geht. Ja, was Priorität hat. Nämlich das Werk Jesu in Jerusalem. Und Christus ist entschlossen, dieses Werk auszurichten. Und die Frage ist nun, und das ist zwingend logisch, welcher seiner Nachfolger wird sich ihm anschließen? Welcher seiner Nachfolger wird ihm tatsächlich bis dahin folgen? Ja, um das nochmal zu verdeutlichen, dieser Wendepunkt, was das wirklich hier bedeutet, nehmen wir mal an, jemand möchte mit dem Fahrrad nach Gießen fahren, ja, zum Beispiel zur Gemeindefreizeit, und er wird losfahren, und dann ist es ja nicht so, dass eine Straße von Osnabrück nach Gießen ohne Kreuzung, ohne Abzweigung einfach durch bis nach Gießen geht, sondern man kommt an Kreuzungen, man könnte auch Wendepunkte sagen. Und an diesen Kreuzungen wird sich dann tatsächlich seine Priorität zeigen, die Priorität seines Ziels oder seine Entschlossenheit. Möchte er wirklich nach Gießen? Oder will er vielleicht doch nach Dortmund, um dort noch was zu erledigen, jetzt nicht genau sicher, oder was weiß ich, eine ganz andere Richtung, oder sagt er sich irgendwann an einer Kreuzung: Ach, ich drehe lieber um. Also an den Wendepunkten wird deutlich, wo liegt seine Priorität. Ja, ist er wirklich entschlossen, das Ziel zu erreichen? Und das ist heute unser Thema: Entschlossenheit. Könnte auch sagen Entschiedenheit. Wollen wir nochmal, weil das dieser große Wendepunkt ist und weil hier ein ganz neues Kapitel beginnt, auf die zurückliegenden Kapitel blicken. Jesus war sehr lange in Galiläa unterwegs gewesen. Das hat uns jetzt die Kapitel von Kapitel 4 bis jetzt Kapitel 9 beschäftigt. Und wenn wir auf diese ganzen Kapitel zurückblicken, dann wird darin eine Aussage vor allen Dingen deutlich. Die wird immer wieder unterstrichen. Und zwar, Jesus aus Nazareth ist der Sohn Gottes. Und wenn wir ganz an den Anfang des Evangeliums schauen, auf die ersten vier Verse, wo Lukas uns schreibt, warum hat er das überhaupt alles aufgeschrieben, dann sagt er, um Gewissheit zu geben, um seinen Lesern Gewissheit zu geben über Jesus, über die Lehre von Jesus. Und in all diesen Machterweisen, die wir in diesen Kapiteln gehört haben, in den Worten von Jesus, ja, in den schon erfüllten Verheißungen, da wurde deutlich, da hat uns Lukas Gewissheit gegeben, tatsächlich, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Das, was wir von ihm predigen, das, was die Leute von ihm glauben, das, was von ihm gesagt wird, das stimmt tatsächlich, er ist der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Also das war so das Hauptthema dieses ersten großen Abschnitts. Und in dem Abschnitt, der jetzt mit 9,51 beginnt, geht es um die Reise von Jesus nach Jerusalem. Und diese Reise nach Jerusalem, das wird kein netter Ausflug, sondern Jesus geht nach Jerusalem, um das zu erfüllen, was er seinen Jüngern selbst schon zweimal wörtlich gesagt hat. Zum Beispiel im Vers 22 im 9. Kapitel, der Sohn des Menschen muss viel leiden, verworfen werden von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden. Also sehr deutliche Worte, was in Jerusalem kommen wird. Und dieser Abschnitt, diese Reise, die zieht sich jetzt im Lukas-Evangelium über 10 Kapitel. Das geht bis zum Kapitel 19. Das ist also der größte Abschnitt im Lukas-Evangelium. Und er wird dann genauso eingeleitet. Ja, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten. Also mit der Wiederaufnahme, da ist das gemeint. Tod, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. Wenn ihr euch noch erinnert, bei der Verklärung, da hat sich Jesus mit Elia und Mose unterhalten über seinen Exodus in Jerusalem, seinen Ausgang in Jerusalem, war genau das gleiche. Ja, sein Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Und in diesen kommenden 10 Kapiteln, in dieser großen Reise, da werden sehr viele Themen angesprochen. Ja, bis es dann wirklich so weit ist, dass Jesus nach Jerusalem einzieht auf einem Eselsfüllen. Da geht es um Geld, um Gebet, um Zeugnis, um Demut, um Jüngerschaft, um Ehe, um Heilungen, also sehr viele Themen. Aber die Überschrift über all diese Themen müssen wir diesen Vers uns vor Augen halten für diese Überschrift. Also dieser Vers wird uns wie ein roter Faden durch diese 10 Kapitel begleiten. Jesus hat sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem gewendet. Jesus geht nach Jerusalem, um dort sein Werk zu vollenden. Sein Werk, auf dem alles andere aufbaut. Sein Werk, durch das alles andere erst ermöglicht wird. Also das müssen wir im Hinterkopf halten für die nächsten Predigten in diesen Kapiteln, vielleicht die nächsten 2 Jahre. Mal sehen, wie schnell wir da durchkommen. Aber jetzt kommen wir zum ersten Punkt und ich denke, das ist schon deutlich geworden. Es geht um die Entschlossenheit und zwar um die Entschlossenheit Jesu. Jesus ist fest entschlossen, seinen Gang nach Jerusalem anzutreten und er weiß, was dort auf ihn zukommt. Jesus geht nach Jerusalem, um dort erniedrigt zu werden. Das hatten wir ja in der letzten Predigt zu dem Thema, der Höchste wird erniedrigt. Und da haben wir es schon wieder, ja, Erniedrigung. Und ich hatte ja schon mal diesen Vorwurf erwähnt, den Nichtchristen dann öfters machen, wenn wir von solchen Themen sprechen, ja, müsst ihr Christen ständig von Demut und Erniedrigung und Unterordnung reden. Ja? Zu allen Möglichkeiten, Festen und so weiter, ihr fangt an mit Unterordnung und Erniedrigung. Nun, tatsächlich ist es ja so, dass dieser Vorwurf berechtigt ist. Wir müssen wissen, bei der Erniedrigung Jesu geht es ja nicht einfach nur an sich um die Erniedrigung. Ja, so die Erniedrigung um der Erniedrigung willen. Das müssen wir wissen und das müssen wir dann natürlich auch den Leuten erklären. Nein, es geht letztendlich um Erhöhung. Und das haben wir auch in den letzten Abschnitten schon gesehen. Es geht um das Reich Gottes, welches Jesus errichten will, welches wir erstreben sollen, zu welchem wir gehören sollen. Und das Reich Gottes, das ist wiederum ganz eng mit Jerusalem verbunden. Und das Alte Testament macht klar, in Jerusalem wird dieses Reich gegründet. In Jerusalem, da ist der Mittelpunkt. Ja, Jerusalem, das ist die Zentrale und so weiter. Und Jesus sagt jetzt auch seinen Nachfolgern, als er entschlossen sein Angesicht nach Jerusalem wendet, tu nicht dies oder das, sondern verkündige das Reich Gottes. Oder schau nicht zurück, sondern schau nach vorn, sonst bist du nicht bereit für das Reich Gottes. Also wir merken, es geht nach Jerusalem und gleichbedeutend damit, es geht um das Reich Gottes. Und aus dieser Blickrichtung bekommt dieser Vers 51 noch eine weitere, eine tiefere Bedeutung. Ja, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete. Auch bei der Verklärung, die haben sich unterhalten über den Exodus in Jerusalem. Jesus geht entschlossen nach Jerusalem, um erniedrigt und zugleich erhöht zu werden. Er geht entschlossen nach Jerusalem, um durch seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt das Reich Gottes zu gründen. Und diese Entschlossenheit wird durch einen Vorfall gleich am ersten Abend auf dieser Reise nochmal unterstrichen. Vers 52, da steht, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten, aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Also Jesus will durch das Gebiet der Samariter reisen. Das ist ungewöhnlich für einen Juden. Man reiste eigentlich außen rum, um sich dort nicht zu verunreinigen, um nicht Kontakt mit den Samaritern zu haben. Aber wir wissen nun schon, das ist ganz gewöhnlich für Jesus. Das war eigentlich zu erwarten. Also nicht bloß, dass Jesus nach Jerusalem will, wo ihm Schlimmes droht, sondern er reist auch noch gleich durch das Gebiet dieser minderwertigen, dieser falschgläubigen, mischrassigen Samariter. Und die Konsequenz spüren sie dann gleich am ersten Abend der Reise, sie werden nicht aufgenommen. Und warum werden sie nicht aufgenommen? Lukas gibt uns den Grund an, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Also anscheinend waren nicht alle von der Bedeutung vor der, ja, die Vorrangstellung, über die Vorrangstellung von Jerusalem, von dieser Vorrangstellung überzeugt. Und hier müssen wir von dem Hintergrund verstehen, die Samariter und die Juden, die beteten theoretisch den gleichen Gott an. Also den Gott des Alten Testaments. Aber es gab sehr viele Unterschiede in ihrem Bekenntnis über Gott. Und einer der größten Unterschiede und damit auch der größte Streitpunkt, man müsste sagen, der Konkurrenz, ein richtiger Konkurrenzkampf, war der Ort der Anbetung. Wer sich erinnert, wir hatten das schon mal im Johannes Kapitel 4, die Frau am Brunnen, die dann auch das Gespräch auf das Thema bringt, ja, ihr Juden sagt, wir müssen in Zion, in Jerusalem anbeten und wir beten hier am Berg Gerizim an. Also das war dieser Streitpunkt. Und interessanterweise waren sich die Samariter und die Juden einig darüber, dass Gott an einem bestimmten Ort angebetet werden muss. Es konnte nur ein bestimmter, von Gott gewählter Ort sein. Das ist so im Deuteronomium 5, Vers 12 eindeutig gesagt. Und für die Juden, die den ganzen alttestamentlichen Kanon besaßen und anerkannten, im Gegensatz zu den Samaritern, da war es ganz klar, na, dieser Ort der Anbetung ist Zion, ist Jerusalem. Das hat Gott David so gezeigt. Aber die Samariter, die hatten nur die 5 Bücher Mose, nur das Pentateuch und nicht die ganzen anderen Bücher. Sie erkannten also nur als kanonisch die 5 Bücher Mose an und sie suchten jetzt in den 5 Büchern Mose nach einem Hinweis, wo ist dieser erwählte bestimmte Ort der Anbetung? Und wenn man da mal so reinschaut, dann wird das ganz deutlich, ja, also der Berg Gerizim, das ist der Ort, wo Abraham, der Stammesvater, als er ins Land kam, ein Altar baute und anbetete. Das ist der Ort, wo Jakob, sein Enkel, anbetete. Das ist der Ort, oder von diesem Berg aus sollte der Segen verkündet werden, nachdem das Volk Israel nach der Wüstenwanderung in das Land hineingezogen ist. Und da war es für die Samariter deutlich, ja gut, welcher Ort sollte denn schon der bestimmte Ort sein? Natürlich dieser geschichtsträchtige Ort, wo schon die Väter anbeteten. Und das war ihnen so klar und deutlich, dass sie dort sogar einen Tempel bauten. Aber dieser Tempel wurde von den Juden etwa 200 vor Christus zerstört. Ja, die Juden haben sich gesagt, nein, Gott darf nur im Tempel in Jerusalem geopfert werden, er darf nur dort angebetet werden, also müssen wir diesen Tempel zerstören. Das war natürlich auch ein Machtkampf. Wo ist jetzt hier das religiöse Zentrum? Und man kann sich dann sehr gut vorstellen, dass dieser Akt der Juden, dieser Zerstörungsakt, die Samariter nicht davon überzeugt hat, dass Jerusalem der eigentliche Ort der Anbetung war. Nein, im Gegenteil, die brachten weiterhin ihre Opfer am Berg Gerizim dar, eben ohne Tempel. Und wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass die Samariter jetzt nicht sehr besonders freundlich und hilfsbereit waren gegenüber den Jerusalem-Pilgern aus dem Norden, ja, gegenüber irgendwelchen Juden aus dem Norden, die unbedingt nach Jerusalem zum Tempel anbeten wollen. Also dieses Verhältnis war leicht unterkühlt und das merken wir jetzt bei Jesus und seinen Jüngern. Die werden also abgelehnt, die werden nicht aufgenommen. Warum? Weil sie nach Jerusalem wollten. Und das Interessante dabei ist, in dieser Ablehnung, dass die Samariter letztlich ja eigentlich genauso falsch auf Jesus reagieren, ja, vielleicht von der Art und Weise ein bisschen anders, aber letztlich genauso falsch wie die Galiläer, wie die Juden, ja, wie die eigenen Jünger Jesu. Egal welche von diesen Gruppen, sie alle verstehen nicht wirklich den göttlichen Auftrag von Jesus. Das wurde kurz davor deutlich, ja, Vers Kapitel 9, 44 und 45, wo steht, der Sohn des Menschen, sagt Jesus seinen Jüngern, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, und dann sie, also seine eigenen Jünger, sie aber verstanden das Wort nicht und es war ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und dass die eigenen Jünger Jesu nicht begriffen, was Jesus wollte, dass sie einfach Jesus nicht verstanden, das wird dann in diesem interessanten Vorschlag der Donnersöhne, ja, von Jakobus und Johannes dann nochmal deutlich. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Wir haben ja die Geschichte gehört heute in der Lesung von Elia. Ja, was war die Situation? Man suchte nach irgendwelchen anderen Götzen, anstatt zu Gott zu gehen. Und Elia, das war der Mann Gottes. Und das sollte nun eindrücklich hier bezeugt werden. Ihr redet hier mit einem Mann Gottes, und zwar eines lebendigen, mächtigen Gottes. Ja, wenn ich ein Mann Gottes bin, sagt Elia, soll Feuer vom Himmel fallen und euch verzehren. Nun, die Samariter in diesem Fall, die lehnten nicht nur einen Mann Gottes ab, sondern den Sohn Gottes selbst. Ja, die lehnten Gott ab. Und der Vorschlag der Jünger ist doch gut nachzuvollziehen, sollte jetzt nicht als Beweis, als Exempel auch in diesem Fall Feuer vom Himmel fallen und dieses Dorf vernichten. Wäre es nicht Zeit, die Samariter endlich mal zu bestrafen, nachdem sie schon seit Jahrhunderten am falschen Ort anbeten? Nachdem sie seit Jahrhunderten sich verweigern, die ganze Schrift anzunehmen? Aber wir lesen Vers 55, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich. Jesus ermahnte sie ernstlich. Dieses Wort ermahnte sie ernstlich, ermahnte, das wird sonst nur gebraucht, wenn Jesus einen Dämon, einen bösen Geist oder vielleicht eine Krankheit ermahnt. Also wenn er sie bedroht und sagt, fahre aus. Also Jesus weist seine Jünger oder den Vorschlag seiner Jünger so scharf zurück wie einen Dämon, wie einen bösen Geist. Und tatsächlich, ja, diese Gedanken, die die Jünger haben, die müssen ja irgendwie von einem bösen Geist gekommen sein, denn Jesus hat sie etwas anderes gelehrt. Und jetzt folgt ein Vers, der ist nicht genau im Urtext belegt, also manche Handschriftenüberlieferungen, die enthalten diesen Vers und andere ältere nicht, also die Bibelübersetzungen, die sind sich dann auch, wir haben dann Unterschiede, die einen, die bringen diesen Vers an, die anderen nicht, die anderen nur klein gedruckt. Ich lese ihn jetzt vor. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Nun, jetzt muss man sich natürlich auseinandersetzen, gehört der Vers jetzt dazu? Ist er jetzt wirklich von Jesus gesprochen worden oder nicht? Meine Meinung ist, dass er von Jesus gesprochen wurde, und ganz einfach deshalb, weil er reinpasst. Weil er mit anderen Worten von Jesus, mit anderen Begebenheiten wirklich übereinstimmt. Und das kann man am besten sehen an der Begebenheit mit Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war ja auch in gewisser Weise von Jesus oder von Gott vorausgeschickt worden. Ja, er war der Vorläufer, so wie die Jünger Jesu jetzt vorausgeschickt wurden, um da in Samarien die Vorläufer zu sein. Und Johannes predigte dann, wir wissen das, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann sagt er auch, wir hatten, wenn ihr euch noch erinnert, diese ja, feurige Predigt von Johannes, Lukas 3, ab Vers 16. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und jetzt, Achtung, er hat die Worfschaufel, also so eine große Schaufel, mit der man Spreu vom Weizen trennt, in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das war seine Botschaft. So hat Johannes das Volk vorbereitet auf Christus. Auch interessant, ne? Wie kann man Leute auf Christus vorbereiten? Und was geschah dann? Christus kam, er tat große Wunder, aber das Gericht blieb aus. Das unauslöschliche Feuer. Ja, im Gegenteil, Johannes selbst, super peinlich für ihn vielleicht, landete im Gefängnis. Der, der das große Gericht androhte, der hat selber das Gericht erlebt. Und dann fing er natürlich an mit Zweifeln, ist dieser Jesus irgendein besonderer Prophet oder ist es nun wirklich der Messias? Und da lässt er dann Jesus anfragen und Jesus sagt ihm dann eindeutig, ja, ich bin es. Johannes fragt, ja, bist du dieser Richter, bist du dieser Retter? Und Jesus sagt, ja, ich bin's. Aber mein Schwerpunkt, der Schwerpunkt meines gegenwärtigen Dienstes liegt nicht auf dem Gericht, sondern auf der Rettung. Ja, zusammengefasst, Lukas 19,10, genau. Was ist Jesu Mission? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nun, dabei wird auch klar, dass der gerichtet wird, der Jesus ablehnt. Das wird geschehen. Gericht zählt, kommt damit dazu. Aber noch ist die Zeit der Gnade. Und warum ist noch Zeit der Gnade? Und Jesus hat es seinen Jüngern schon zweimal sehr deutlich gesagt, weil er jetzt gekommen ist, um selbst das Gericht Gottes auf sich zu nehmen. Deshalb ist Zeit der Gnade. Das Gericht kommt, aber er selbst trägt jetzt das Gericht. Und Jakobus und Johannes, die wollen Feuer vom Himmel fordern, weil dieses kleine Dorf Jesus nicht für die Nacht aufnehmen wollte. Wir müssen das jetzt mal weiterspinnen, den Faden. Was werden die machen in Jerusalem, wo Jesus ans Kreuz genagelt wird? Ja, Jakobus und Johannes, die eben noch mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Wir haben das gehört, ja, diese Herrlichkeit, die sie da sehen durften. Und dann hörten sie sogar den Vater Gott selber sprechen. Liebe Jünger, dies ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr was hören. Und dann kam Jesus und hat gesagt, lasst jetzt bitte meine Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Aber sie haben eben einfach immer noch nicht wirklich drauf gehört. Jesus sagt ihnen, der Menschensohn, der wird zurückgewiesen werden. Er wird nicht in Ehren aufgenommen werden. Nein, im Gegenteil, er wird viel leiden und getötet werden. Warum? Um das zu erfüllen, was geschrieben steht. Um Gottes Heilsplan zu erfüllen. Um Rettung zu bringen. Und zwar für Juden und für Samariter und für Heiden. Letztendlich, wir können es zusammenfassen, um das Reich Gottes aufzurichten. Mit dem Vorschlag, dieses Samariterdorf zu vernichten, da stehen die beiden Jünger also absolut gegen den Willen Jesu, gegen den Willen Gottes. Gegen den Willen Gottes, dass sein Sohn das Gericht tragen soll. Und darum weist sie Jesus so ernstlich wie Dämonen zurück. Jesus hat selbst verkündigt in der Synagoge in Nazareth, er ist gekommen, um das angenehme Jahr des Herrn zu verkünden, ja, die Zeit der Gnade. Und wir heute hier leben in dieser Zeit der Gnade. Und darum sollen wir freimütig und aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unserem Nächsten diese Botschaft verkünden. Welche Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um abgelehnt zu werden. Um getötet zu werden. Damit wir durch sein Werk von Gott angenommen werden und ewiges Leben bekommen. Ja, Jesus kam, um abgelehnt zu werden und getötet zu werden, damit wir angenommen werden und Leben bekommen. Und auch wenn das unsere Botschaft ist, so beinhaltet unsere Botschaft natürlich auch das Gericht. Wir sollen vor dem Gericht warnen, aber wir sollen nicht dieses Gericht herbeiführen. Das ist nicht unser Auftrag, das wird hier ganz deutlich. Und da lesen wir dann hier, und sie zogen in ein anderes Dorf, also nicht alle Samariter waren so gesinnt wie die Leute aus diesem Dorf. Also Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um den Willen seines Vaters zu erfüllen, um Leid und Ablehnung zu erfahren, um das Reich Gottes zu gründen. Und dieses Werk hatte oberste Priorität in seinem Dienst. Und er war entschlossen, es auszuführen. Das wird hier ganz deutlich. Wer wird ihn auf diesem Weg folgen? Ja, an dieser Stelle, an diesem Wendepunkt, wird sich zeigen, wer wirklich Jesus nachfolgt, wer wirklich zu ihm gehört, wer wirklich mit ihm verbunden ist, wer zu Jesus steht, auch in der Not, ja, wer fest entschlossen ist, ihm zu folgen. Nun, und wer wird dann treu zu ihm stehen? Die Antwort ist ganz einfach. Die, deren oberste Priorität ebenfalls das Reich Gottes ist. Die, die fest entschlossen sind, ihm zu folgen. Ja, wenn der Meister, wenn Christus seinen Weg und sein Ziel fest vor Augen hat, dann müssen es seine Jünger, dann müssen es wir, die Christen, auch haben. Es geht also auch um unsere Entschlossenheit in der Nachfolge. Das ist der zweite Punkt. Die Entschlossenheit in der Nachfolge. Und das macht ja Sinn. Jesu Entschlossenheit, wir folgen Jesu nach, wir müssen entschlossen sein. Ich habe mal als Kind einen Film gesehen über einen Maler, das war so ein ganz begabter Maler, die Zeit war Mittelalter oder ein bisschen später, und dieser Maler war beliebt, der hatte ganz viele Freunde. Und die erste Szene im Film, da war ein berauschendes Fest in dem Haus, im Anwesen des Malers, und der hatte von allen seinen Freunden Bilder gemalt, die verteilt er dann, und die liebten ihn, das war so toll, und ließen ihn hochleben. Aber dieser Maler wollte wissen, ja, von diesen vielen, vielen Kumpels, die ich habe, wer ist wirklich mein Freund? Und dazu ging er zu einem alten Mann und fragte ihn, was kann ich machen, wie kriege ich raus, wer wirklich mein Freund ist? Und der alte Mann, da gab ihm einen ganz krassen Vorschlag, brenn alles nieder, was du hast, und wer dann zu dir kommt, der ist dein Freund. Und der Maler hat es gemacht, er hat alles niedergebrannt, und dann im Morgengrauen kamen von seinen vielen, vielen, vielen Freunden drei. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus hatte kein Anwesen, kein Haus, was er niederbrennen konnte. Das ist eine krasse Aktion, aber Jesus macht es anders. Ich will auch nicht sagen, dass man das unbedingt machen soll. Nein, auf keinen Fall. Aber Jesus, und das möchte ich hier deutlich machen, verwendet jetzt extrem krasse Sprüche, um dasselbe zu bewirken. Um wirklich deutlich zu machen, wer steht zu mir, wer will mir folgen. Also es kommen drei krasse Sprüche von Jesus. Brauchen wir uns jetzt nicht wundern, wenn die ein bisschen komisch klingen. Hier geht es wirklich um Entschlossenheit. Einer der Nachfolger Jesu, die ihn von Galiläa, also nach Jerusalem, begleiteten, man könnte auch sagen, einer der vielen Möchtegern-Jünger, die eben mal mitgingen, der bietet jetzt Jesus seine Jüngerschaft an, mit wirklich tollen Worten, Vers 57, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und das klingt doch richtig gut. Aber Jesus ist anscheinend noch nicht so sehr verzeugt von der Verbindlichkeit dieses Angebots. Ja, er ist noch nicht von seiner Entschlossenheit überzeugt. Wahrscheinlich will dieser Mann Jesus folgen, so wie ein Schüler seinen Meister, wie ein Jünger seinem Rabbi. Das war ja damals so üblich. Da gab es diese Lehrer, diese Rabbis, und dann irgendwelche interessierten Leute baten sie, nimm mich doch in deine Nachfolge, dass ich der Nachfolger kann, von dir lernen kann, also zu deinen Füßen sitzen kann, knien kann vor dir und hören und lernen kann. Und das ist alles nicht schlecht, aber Jesus zu folgen bedeutet mehr, als nur zu Jesu Füßen zu knien. Und Jesus macht das deutlich, er will ihm deutlich machen, worauf er sich einlässt, wenn er ihm folgen will. Vers 58, die Füchse haben Grüben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also Jesus zu folgen bedeutet nicht nur von ihm zu lernen, sondern Das bedeutet auch, und jetzt kommt das Krasse in diesem Spruch, so behandelt zu werden, wie er behandelt wird. Und das bedeutet im Fall Jesus, verworfen zu werden, verachtet zu werden, ausgestoßen zu werden. Genauso wie sie am Vorabend gerade eben erfahren haben. Sie waren auf der Reise und es war natürlich üblich, gastfreundlich die Gegend, ja, Leute aufzunehmen, aber sie wurden nicht aufgenommen. Und wir müssen uns das jetzt mal vorstellen, was Jesus hier über sich selbst sagt. Der Sohn des Menschen, ja, der Herr und Richter der Welt, der Schöpfer der Welt, der wird geringer geachtet als Vögel und Füchse, als Tiere. Und wir haben heute im Psalm 8 gehört, wo über die Schöpfung die Rede ist und über den Menschen, dass Gott den Menschen so hoch erhoben hat, fast so hoch wie er selbst, so hoch wie die Engel, der über die ganze Tierwelt, über die ganze Schöpfung Herr ist. Und jetzt sagt er von sich, dass er niedriger ist als Vögel und Füchse. Was für eine Erniedrigung, da haben wir sie wieder. Und was heißt das jetzt für unsere Nachfolge? Nun, stelle dich darauf ein, so gering geachtet zu werden wie Jesus. In der letzten Predigt von Jörg hier am letzten Sonntag über Offenbarung 2 und 3, der hat das auch deutlich gemacht. In der Nachfolge geht es darum, Jesus zu folgen, sogar, auch wenn es so weit kommt, bis in den Tod. Und wenn dieser Jünger jetzt sagt, Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Nun, wohin geht Jesus? Nach Jerusalem, in den Tod. Dann heißt das eben genau das. Wer dem Weg Jesus folgt, darüber müssen wir uns im Klaren sein, der folgt eben nicht mehr den Wegen dieser Welt und der muss dann damit rechnen, dass er in dieser Welt keine Akzeptanz findet, dass er ausgeschlossen wird, dass er nicht mehr dazugehört. Wer Ja zu Jesus sagt, der muss auch Ja zu Demütigung, Gefahr und Ablehnung sagen. Und diese Botschaft, die klingt hart. Und diese Botschaft wird sicherlich nicht die Kirchen füllen. Aber diese Botschaft gehört zum Evangelium von Jesus dazu. Jesus fordert dann einen anderen auf, ihm zu folgen. Und dieser sagt dann folgendes, Vers 59, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Also der Mann, der will Jesus folgen, aber er will es noch ein wenig aufschieben und hat dafür einen wirklich sehr noblen Grund. Er möchte noch gern seinen Vater beerdigen. Nun wird Jesus diesen Grund gelten lassen und wir ahnen es. Jetzt kommt der nächste krasse Spruch. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also Jesus, klar, weist diese Bitte, den Vater zu beerdigen, zurück. Nun warum? Das ist doch wichtig, das gehört sich doch so. Aber Jesu Antwort ist, nein, hör mal zu, es gibt noch etwas Wichtigeres. Es gibt noch etwas mit höherer Priorität. Und das ist was? Das Reich Gottes. Aber trotzdem, ja, wie kann das sein in dieser Situation? Wenn der fragt, ich muss noch meinen Vater beerdigen. Nun, es ist höchstwahrscheinlich so gewesen, dass der Vater noch nicht tot war, sondern noch am Leben war. Damals war es üblich, dass wenn jemand starb, dass man ihn am selben Tag noch begrub. Es war heiß, es sind die hygienischen Umstände und so weiter. Also vielleicht mal am nächsten Tag, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sein Vater gestorben ist, dass er sich dann entschlossen hat, Jesus schnell durch Samarien zu begleiten und dann seinen Vater zu begraben. Das ging nicht. Also was er eigentlich wollte, war, dass er darum bat, noch so lange bei seinem Vater zu bleiben, bis er irgendwann starb. Er wollte seinen Vater, er wollte seine Familie nicht alleine lassen, er wollte sich um ihn kümmern bis zum Grab. Er stellte also seine Verpflichtung zu seiner Familie über die Verpflichtung zu Gott. Und das war das eigentliche Problem. Die Verpflichtung zu seiner Familie über die Verpflichtung zu Gott. Es war also in diesem Fall nicht so, dass der Mann unbedingt das Gesetz erfüllen wollte, Ehre Vater und Mutter, sondern das Problem war, dass er falsche Prioritäten hatte. Und Frage, an welcher Stelle steht die Familie im Leben eines Christen? Die Antwort, nicht an erster Stelle. An erster Stelle steht Gott. Die Familie steht wo? An zweiter Stelle. Und wisst ihr, das ist das Beste, was der Familie passieren kann. Nur wenn ich Gott an erster Stelle habe, kann ich meine Familie in rechter, in gottgefälliger, in gesegneter Art und Weise lieben und ihr dienen. Nur so kann ich wirklich für meine Familie da sein. Das krasse Beispiel vieler Pfarrer, das ist dann so, die Familie eines Pfarrers zerbricht, die Ehe wird geschieden, die Kinder missraten, weil der Pfarrer nur noch für die Gemeinde da ist. Könnten wir sagen, ja, Moment, dann hat er ja alles eigentlich richtig gemacht und der Herr hat es trotzdem nicht gesegnet, er hat das Reich Gottes an erste Stelle gestellt. Nein, der Pfarrer hat was an erste Stelle gestellt? Seine Arbeit. Hätte er Gott an erste Stelle gestellt, dann wüsste er, vor meiner Gemeinde kommt meine Familie. Was sagt Gott, was sagt Jesus oder Paulus in den Pastoralbriefen, wenn es darum geht, wer darf Ältester sein, wer darf ein Vorsteher sein, ein Hirte der Gemeinde? Der seiner eigenen Familie gut vorsteht. Und der seiner eigenen Familie gut vorsteht, der ist dann tatsächlich erst in der Lage, auch der Gemeinde gut vorzustehen. Also erst Gott, dann die Familie, dann die Gemeinde und dann alles andere. Nur wenn Gott an erster Stelle ist, dann ist die Priorität der Familie wirklich gesichert. Wenn die Familie an erster Stelle wäre, was würde passieren, wenn etwas anderes in meinem Leben wichtiger wird? Wenn mir meine Frau oder wenn mir meine Eltern irgendwann auf den Nerv gehen, wenn sie mir meine Freiheit rauben, wenn Konflikte mit anderen Interessen auftreten, dann kann es eben passieren, dass die Familie schnell von dieser Stelle weggeschoben wird. Und das sehen wir ja sehr oft. Deshalb muss Gott an erster Stelle sein. Und wir sehen darin, das ist so, weil Gott unsere Familien am Herzen liegen. Und Jesus antwortet diesem Mann wiederum mit einem krassen Sprichwort: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nun, was meint er damit? Also der erste Teil ist klar, das Reich Gottes hat oberste Priorität. Gott selbst muss an erster Stelle sein, selbst über der Familie. Aber warum sollen Tote ihre Toten begraben? Und der Punkt ist, dass die, bei welchen das Reich Gottes keine Priorität hat, man könnte sagen, die geistlich Toten, dass sich die um solche Angelegenheiten kümmern können. Also es ist im letzten Grunde jetzt hier herauszubekommen, was das noch bedeuten könnte, das, denke ich, ist unmöglich, aber es wird deutlich, Jesus will auf eindrückliche Weise deutlich machen, dass nichts im Leben so wichtig ist, dass man es verschieben könnte, um der Nachfolge dass man es vorschieben könnte, um seine Nachfolge zu verschieben. Dass man irgendetwas vorschieben könnte, um seine Nachfolge zu Jesus zu verschieben. Ja, wir sollen zuerst Jesus nachfolgen, nach seinem Reich streben, Gott an erster Stelle haben. Und alle anderen Dinge müssen dafür verschoben werden oder ganz vernachlässigt werden. Und wir sehen das an Jesus. Er hat sein Werk nicht aufgeschoben. Er ließ sich nicht von seiner Familie, von seinen Jüngern, vom Volk, von Priestern, von Schriftgelehrten oder von sonst irgendjemand abhalten. Er liebte seine Familie. Ja, wir sehen das am Kreuz. Jesus hängt am Kreuz. Er müsste denken, jetzt hat er wirklich mit sich zu tun. Um wen kümmert er sich? Um seine Mutter, dass die versorgt ist. Jesus liebte seine Familie und gerade darum ging er entschlossen den Weg nach Jerusalem. Und mit eben dieser Einstellung sollen wir Jesus folgen. Entschlossen. Entschieden. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wie viele Dinge schieben wir als Ausreden vor, warum wir gerade Jesus nicht folgen können? Warum wir in diesem oder jenem Fall seinem Wort nicht gehorchen können? Warum wir gerade nicht zum Gottesdienst können oder warum wir nicht Bibel lesen können, keine Zeit zum Gebet haben? Warum wir jetzt hier diese Notlüge gebrauchen können? Warum wir diese Sünde nicht lassen können? Warum wir gerade nicht Zeugnis geben können von unserem Glauben? Das Reich Gottes, und das macht Jesus hier deutlich, duldet keinen Aufschub. Die Nachfolge Jesu hat stets höhere Priorität als alle anderen Dinge. Sie fordert unsere Entschlossenheit. Und Achtung, damit meine ich nicht, dass wir gesetzlich werden sollen. Es gibt natürlich irgendwelche Zeiten, wo es eben nicht geht, zum Gottesdienst zu gehen. Oder wo man eben mal keine Zeit hat zum Bibellesen. Es gibt Fälle, wo ich meine Familie anscheinend zurückweisen muss. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo ich unbedingt auf meine Familie Rücksicht nehmen muss. Jesus geht hier um unsere Herzenseinstellung. Ja, genauso wie bei dem ersten Mann, der Jesus anbot, ihm zu folgen. Jesus will, dass wir ihm vom ganzen Herzen, mit Verbindlichkeit, dass wir ihm entschlossen folgen. Und das wird dann bei einem dritten Möchtegern-Jünger nochmal deutlich. Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Und dieses Anliegen, das ist ja auch verständlich. Es ist auch ehrbar. Und wenn wir mal ins Alte Testament schauen, ja, selbst Elisa, als er von Elia berufen wurde, und Elia stand kurz davor, mit einem feurigen Wagen in den Himmel zu fahren, das pressierte also, aber selbst Elisa durfte, als er darum bat, von seinen Eltern Abschied nehmen. Und Jesus kannte natürlich diese Stelle, aber anscheinend will er tatsächlich im Kontrast dazu treten. Ich möchte den Kontrast zu der damaligen Zeit deutlich machen. Die gegenwärtige Situation, diese Zeit, ja, das Reich, das mit Christi kommen, mit seinem Werk in Jerusalem beginnt, das hat größere Dringlichkeit, höhere Priorität. Und in seiner Antwort macht Jesus das deutlich, oder macht Jesus das deutlich, was das wahre Problem dieses Mannes war. Und hier kommen wir zum dritten krassen Spruch. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also du kannst nicht zwei Dingen gleichzeitig folgen. Entweder du hängst dem alten Leben nach, oder du hängst deinem neuen Leben, du hängst Christus nach. Du folgst Jesus. Jesus haut hier hintereinander drei Hammer, drei krasse Sprüche raus. Und darum, da geht es Jesus nicht darum, dass er jetzt diese Männer, die ihm nachfolgen wollen, barsch zurückweist. Nein, Jesus will die Dringlichkeit, die Verbindlichkeit der Nachfolge ganz klar deutlich machen. Und Jesus spricht darum Warnungen über die Nachfolge aus. Das sind Warnungen über die Nachfolge. Nun, wir meinen, das ist nicht unbedingt eine gute Methode, um Jünger zu gewinnen, um Nachfolger zu werden. Wenn wir diese Tage sehen, wie die Bundeswehr zum Beispiel Nachfolger werden will, ja, da hört man, dass eine Mutter den Sohnemann früh anschreit, dass er endlich aus dem Bett rausgehen soll. Und dann kommt eine Pause und dann eine männliche, sonore Stimme. Anschluss hast du sowieso im Leben, lass dich dafür bezahlen. Komm zur Bundeswehr. Nun, wir denken, das ist gut, aber wir merken daran auch, der Bundeswehr geht es nicht darum, Leute zu bekommen, die da wirklich hinwollen. Die wirklich entschlossen sind, Soldat zu werden. Die brauchen irgendwelche Leute, die in irgendwelche Jobs machen. In unserem Predigtext wird deutlich, dass Jesus aber wahre Nachfolger sucht. Keine Mitläufer. Keine kurzzeitig Begeisterten, die sich dann später schnell wieder abbringen lassen, die abspringen. Die sich nach ihrem alten Leben zurücksehnen. Jesus sucht entschlossene, entschiedene Nachfolger. Und deshalb müssen wir diese Wahrheit auch verkündigen. Wir können nicht die Leute wie die Bundeswehr damit versuchen, zu Shanghai zu manipulieren. Wenn du Christ wirst, dann wird alles besser und es ist total genial. Du wirst wirtschaftlich Erfolg haben, deine Familie und deine Frau und alles einfach super. Und wir lassen das aus. Und darum warnt Jesus diese Männer und auch uns. Jesus zu folgen, das ist tatsächlich das Schönste, das Größte. Das bedeutet, Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater und mit all den anderen Nachfolgern zu haben. Aber es bringt auch Gefahren und Ablehnung. Ja, es bringt tatsächlich Verfolgung mit sich. Nachfolge fordert darum Entschlossenheit. Wir dürfen nicht zurückscheinen, nicht auf andere Dinge auf die gleiche Stufe heben, nicht irgendwelche Vorwände oder Ausreden vorschieben. Jesus warnt uns davor. Wer sich für Jesus entscheidet, wer in die Nachfolge gehen will, der soll es ganz tun. Mitläufer, also keine warmen Nachfolger, die sich später wieder abwenden, denen wird ein umso härteres Gericht in der Bibel angedroht. Und die einen oder anderen, die fragen sich jetzt vielleicht, ja gut, wie werden die Männer damals wohl geantwortet haben auf diese krassen Sprüche? Wie ist es weitergegangen, die Geschichte? Aber ihr habt ja gemerkt, diese Antwort dieser drei Männer wird uns nicht berichtet. Und damit wird eins deutlich, es geht nicht um die Antwort dieser drei Männer, sondern es geht um die Antwort von dir und mir. Wie wird unsere Antwort auf diese krassen Sprüche von Jesus sein? Und hier muss man sich natürlich fragen, bei all diesen Warnungen, bei all diesen Problemen, bei all diesem Gericht, was dort noch angedroht wird, warum sollen wir Jesus nachfolgen? Sollte man dann tatsächlich nicht sich lieber so entscheiden und zu sagen, gut, dann lasse ich es lieber? Die Antwort ist, weil Jesus Ablehnung und Schmach und Tod für uns auf sich genommen hat. Weil Jesus entschlossen war, uns zu retten. Weil er entschlossen war, das Reich Gottes zu gründen. Weil er entschlossen war, dafür in den Tod zu gehen. Weil er, der Höchste, sich so weit erniedrigen lassen hat, damit wir, die Niedrigen, so weit erhöht werden. Weil er uns ewiges Leben schenkt. Weil er uns zu Kindern Gottes macht. Weil er uns jetzt durch seinen Geist lenkt und Kraft zur Nachfolge gibt. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jesus war entschlossen, uns zu retten. Jetzt lasst uns entschlossen sein, ihm nachzufolgen. Amen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen. Wir wollen nun zusammen ein Lied singen. Das steht hinten auf unseren Predigtzetteln drauf. Und das ist für viele von unserer Gemeinde wahrscheinlich ein neues Lied, aber zu dem Lied gibt es noch eine Geschichte, warum wir das jetzt singen. Die möchte ich euch jetzt noch erzählen. Und zwar ist das Lied von einem Inder geschrieben. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Dieser Inder hat sich zu Jesus bekehrt. Und das war in seiner hinduistischen Familie natürlich nicht gerade angesagt, sondern viel schlimmer, das war absolut das Schlimmste, was man machen konnte. Und so hat die Familie Folgendes unternommen, sie hat ihren Sohn vergiftet. Sie haben ihren Sohn, weil er sich zu Jesus bekehrt hat, vergiftet. Und dieser Mann hat sich dann im Todeskampf zur nächsten Missionsstation geschleppt und wurde dort, Gott sei Dank, gerettet. Und der hat dann später dieses Lied geschrieben. Und wenn wir jetzt das Lied singen, werden wir sehen, dass dieser Mann diese Lektion, die Jesus uns in seinem Wort heute gelehrt hat, tatsächlich begriffen hat. Das Lied heißt, ich bin entschieden zu folgen Jesus.